Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast des Kaiser Friedrich Museumsvereins. Willkommen bei den alten Meistern. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie zu dieser Folge. In unserem Podcast gehen wir unserer Leidenschaft für die alten Meister nach. Dabei wollen wir spannende Geschichten erzählen und so Lust auf einen Museumsbesuch machen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit niemand Geringerem als mit einem der wohl schillerndsten Namen der Kunstgeschichte, Rembrandt. Mein Gesprächspartner heute ist Walter Straten. Walter Straten wurde in Krefeld geboren und ist Sportjournalist bei der Bild und außerdem auch Mitglied im Kaiser Friedrich Museumsverein. Lieber Herr Straten, herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Herr Straten, zum Einstieg gibt's von mir ein paar Gegenüberstellungen. Ich bitte Sie, sich ganz spontan für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Vielleicht frage ich nochmal nach, warum. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie können gerne antworten: Fußball oder Basketball?
Da wäre einfach Fußball.
Sehr schön. Dann geht's in die schwierigere Materie. Und zwar, erste Frage: Malerei oder Bildhauerei?
Malerei.
Warum?
Sie liegt mir einfach mehr. Ich habe auch Skulpturen zu Hause, so ist es nicht. Die Tiefe, die Gemälde entwickeln können, die ist leider durch die Skulptur nicht in der Form abgedeckt, auch wenn ich jetzt vielleicht Prügel aus dem Bodemuseum bekomme.
Dann, weil Sie schon ein Museum angesprochen haben, allein ins Museum oder lieber in Begleitung?
Meistens alleine, weil dann kann man den Rhythmus bestimmen und sich einzelne Bilder rauspicken. Aber manchmal spiele ich auch ganz, ganz gern den Oberlehrer aus. Das, was Sie wahrscheinlich gar nicht hören wollen.
Das, glaube ich, empfindet man immer selbst nur so, dass die anderen das gar nicht hören wollen. Aber man freut sich ja auch, wenn man sein Wissen anbringen darf. Dann Vernissage oder Vernissage?
Vernissage.
Vernissage. Gemäldegalerie oder Bode-Museum?
Liebe Freunde des Bode-Museums, weghören die Gemäldegalerie. Aber das Bode-Museum ist mein zweitliebstes Museum in Berlin.
Sehr schön. Dann nächste Frage. Woher kommt eigentlich Ihre Begeisterung für die alten Meister im Allgemeinen und für Rembrandt im Besonderen?
Also es fing mit einem alten Lappen an, der bei mir zu Hause an der Wand hing. Ich darf jetzt wiederum meine Frau nicht hören. Das war ein Gobelin, den sie selbst gemacht hat vom Limburger Dom. Ein Freund kam zu uns zu Besuch und sagte: Gott, was hängt da für ein hässlicher Lappen bei euch an der Wand? Und da habe ich gesagt: Eigentlich hast du recht. Und ich begann dann nach einem Bild fürs Wohnzimmer zu suchen und ging durch Galerien. Wir waren im England-Urlaub hier und da. Und irgendwann rutschte ich vom 19. Jahrhundert zu den alten Meistern ab, also in die Zeit vornehmlich des 17. In einigen Fällen habe ich mich inzwischen auch schon mal für 16. Jahrhundert entschieden. Und so begann eigentlich die Liebe. Und die alten Meister, das kann ich Ihnen sagen, ist für Leute, die einen Beruf haben, der sehr stressig ist, wo man in einem Tagesgeschäft auch Dinge macht, die am nächsten Tag schon wieder völlig unwichtig sind, ist es ein perfekter Gegenpol dazu. Mhm. Da haben Sie so einen, sag ich jetzt mal, ein bisschen pathetischen Hauch von Ewigkeit, wenn Sie dem alten Meister gegenüberstehen.
Das heißt, für Sie ist es auch der perfekte Ausgleich dann zum Beruflichen, was Sie dann als Sportjournalist dann eben machen, wo das auch sehr kurzlebiger ist. Ne, die Ergebnisse sind da, werden besprochen und dann geht's weiter.
In der digitalen Zeit ist die Halbwertszeit von News manchmal nur Minuten. Klar, und dann kommt man nach Hause oder man kommt in die Gemäldegalerie oder auch ins Bode-Museum und sieht Kunstwerke, die Jahrhunderte alt sind und so Gott will auch noch in Jahrhunderten irgendwo stehen werden. Und dann hat man schon ein anderes Zeitgefühl.
Es entschleunigt also.
Es entschleunigt alles und es macht auch Spaß, in eine vergangene Zeit einzutauchen, muss ich sagen. Weil man sieht ja eigentlich Dinge, die man heute oft gar nicht mehr versteht. Das ist ja auch das Problem, alter Meister. Da stehen Leute vor Bildern, deren Geschichten man nicht versteht, weil die Leute die Bibel nicht kennen, das ist biblisch, oder mythologische Geschichten nicht kennen oder Symboliken nicht mehr kennen, die vor 300-400 Jahren hochaktuell waren.
Jetzt haben Sie das 17. Jahrhundert schon angesprochen. Rembrandt ist genau in diesem Jahrhundert geboren und hat in diesem Jahrhundert gelebt und gewirkt. Wie kamen Sie zu Rembrandt?
Ja, ich weiß nicht. Gab es sich diesen einen Klickmoment mit Rembrandt. Irgendwann, wenn man sich mit alten Meistern beschäftigt, fällt einem natürlich Rembrandt in die Hände, ob in Buchform oder man steht vor einem Gemälde. Wir haben in der Gemäldegalerie ja zum Glück eine der besten Rembrandt-Sammlungen überhaupt weltweit. Und bei Rembrandt, da sehe ich immer irgendwie was Geheimnisvolles drin. Da sind Geschichten erzählt, aber nie auserzählt. Man kann sich auch durch die Lichtschattenwirkung, durch Hintergründe, die oft im Wagen bleiben, man kann sich immer sehr viel vorstellen. sehr viel überlegen, was er meinte. Man wird wahrscheinlich nie eine Antwort kriegen. Und deswegen ist dieses, vielen Leuten ist es ja zu duster. aber genau deswegen bin ich irgendwo an Rembrandt hängen geblieben.
Mhm. Er ist ja bekannt dafür, für seine Hell-Dunkel-Kontraste. Und dann eben auch für dieses, dass ja manche Bilder auch im Nachhinein nochmal abgedunkelt wurden. Die Nachtwache zum Beispiel hat sicherlich einer der bekanntesten Rembrandts, auch wenn er jetzt nicht in Berlin, sondern in Amsterdam hängt, wurde ja später nochmal von ihm abgedunkelt, weil er bewusst ja diese Dunkelheit schaffen wollte.
Zum Teil ist es auch durch Alterungsprozesse des Bildes. Mhm. Möglicherweise waren sie zu Rembrandt-Zeiten in Teilen ja auch noch heller. Mhm. Teilweise jetzt nicht unbedingt in der Gemäldegalerie, aber wenn man auch auf dem Kunstmarkt Bilder aus dem Rembrandt-Umkreis sieht, sind sie halt stark nachgedunkelt und meistens oft nicht gereinigt.
Wenn Sie jetzt ins Museum gehen und sich in Rembrandt annähern, wie kann man sich das vorstellen? Sie sind alleine unterwegs, haben Sie vorher gesagt? Eher meistens, alleine?
Ja, meistens. Ich nehme auch genau. Leute mit, aber die meisten wollen nicht. Das müssen wir ändern.
Wie nähern Sie sich dann so ein Bild an? Stellen Sie sich da ganz klar davor oder ist es so, dass man schon eine gewisse Vorfreude hat, wenn man in den Raum kommt, weil man weiß, da hängt einer?
Ja, da ich fast einmal die Woche in der Gemäldegalerie bin, meistens donnerstags, an meinem Kunsttag, kenne ich natürlich die Bilder. Man wird da selten jetzt von Details überrascht. Und ich nehme mir dann oft vor, mir einen speziellen an diesem Tag anzuschauen. Mhm. Zum Beispiel jetzt den Prediger Anslow, ein gewaltiges Bild. Da mir Details anzugucken, die tropfende Kerze, die Bibel, die da im goldenen Licht erstrahlt. Welche Gestik hat die Frau, die dem Priester zuhört oder dem der Priester ist ja kein katholischer, also der Prediger zuhört. Also da gucken wir schon mal bei Details. Oder die Henrike, das ist eines meiner Lieblingsbilder von Rembrandt in der Galerie, die ja wahrscheinlich die Geliebte von Rembrandt war, die dargestellt wurde. Da fällt einem natürlich die Lebensgeschichte ein und dass Rembrandt ja schon ein kurioses Leben hatte und wahrscheinlich auch nicht so ein sympathischer Mensch war.
Kann man sich gut vorstellen, auf jeden Fall auch ein sehr bewegtes Leben mehr hinter sich gebracht. Er hatte zu Lebzeiten schon sehr großen Ruhm erfahren, trotzdem aber dann in Armut ja verstorben dann letztlich. Was auch für eine, glaube ich, für eine Zeit des 17. Jahrhunderts nicht direkt ungewöhnlich ist, auch wenn man sich da andere Künstlergeschichten anguckt aus der Zeit. Sie haben schon gesagt, Berlin hat eine sehr exzellente Sammlung an Rembrandts und auch Gemälden aus dem Umkreis von Rembrandt. Insgesamt 26 Stück. Habe extra geguckt auf der Internetseite der Gemäldegalerie, wie viele es denn sind. Ein paar wusste ich auch noch aus dem Kopf, aber nicht alle.
26,5 vielleicht.
Genau, Sie haben schon gesagt, gibt es darunter ein Lieblingswerk? Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, es gibt vielleicht eins.
Ja, Lieblingswerk ist schwer zu sagen. Also die Henrike gefällt mir sehr gut. Das geheimnisvollste und bis heute ja nicht erklärte oder überzeugend erklärte Werk ist der Goldhelm. Mhm. Abgeschrieben in den 80er Jahren. Zuerst aus dem Hause selbst, dann auch vom Rembrandt Research Project. Das lässt so viele Fragen offen. Insbesondere die Frage, ja, wenn es denn nicht Rembrandt war, wer hat ihn denn gemalt? Und alle Schüler, die man bisher im Visier hatte, sind durchgefallen letztendlich. Mhm. Und der Professor Jan Kelt, der spätere Direktor des Hauses und damalige Kurator der Niederländer, der ja bei der Abschreibung mit die treibende Kraft war, hat gesagt, die Abschreibung wird nie ganz überzeugend sein, solange man nicht den wahren Maler findet. Mhm. Und da finde ich, da hat er recht.
Das ist richtig, sprechen wir doch gerne drüber. Sie haben schon gesagt, wenn man über Rembrandt spricht, dann führt unweigerlich die Debatte, genau an dem Punkt sind wir auch, was denn eigentlich ein Rembrandt ist. Es gab mal in den 1920er Jahren galten 700 Gemälde als Rembrandt zugeschrieben und heute sind es nur noch etwa 350. Das ist, Sie haben schon angesprochen, 1968 wurde das Rembrandt Research Project in Amsterdam gegründet, das teilweise ja auch spektakuläre Abschreibungen vorgenommen hat. Der Mann mit dem Goldhelm ist sicherlich, glaube ich, die bekannteste Absolut. Abschreibung, die da ist, die auch direkt den Museumsverein trifft, weil dieses Werk gehört uns, wurde damals ja erworben und eben damals, als klar ist, ist ein Rembrandt, ja auch für die Sammlung angeschafft. Jetzt ist die erste Frage, wenn wir uns darüber unterhalten, ist, schmälert das für Sie die Bedeutung dieses Werkes, wenn das jetzt kein Rembrandt wäre? Oder ist es letztlich egal, weil es einfach auch technisch super gemacht ist und einfach ein Werk ist, dessen Aura sich man kaum entziehen kann?
Sagen wir mal so, es schmälert das Werk nicht. Es ist natürlich ist es nicht schlechter, weil da nicht Rembrandt steht, sondern nur Umkreis Rembrandt. Mhm. Aber, dann kann man auch natürlich auch sagen, es macht das Bild spannend. Es ist natürlich das glaube ich, eines der größten ungelösten Rätsel der Gemäldegalerie, in jedem Fall vielleicht sogar der Kunstgeschichte, weil man hat ja keinen anderen Maler. Mhm. War das jetzt irgendein Maler, der nur ein einziges Bild in seinem Leben gemalt hat, diesen Goldhelm, und dann wieder von der Bildfläche verschwunden ist? War es ein Schüler, der es vielleicht zusammen mit Rembrandt gemalt hat? War es doch Rembrandt? Die Fragen sind bisher nicht geklärt, und naturwissenschaftliche Untersuchungen waren letztendlich auch kein K.O.-Kriterium für Rembrandt. Es ist ja nicht rausgekommen, dass die Leinwand aus einer späteren Zeit war oder die Pigmente. Mhm. Das passt alles. Also es gibt kein K.O.-Kriterium gegen Rembrandt. Es gibt Meinungen, die kann man teilen oder auch nicht. Und das Rätsel macht es letztendlich ja auch so spannend, dass dieses Bild in gewisser Weise ja unvollendet ist.
Ja, auf jeden Fall ein wahnsinniger Krimi. Wenn man auch zugutehalten muss, also den Rembrandt Research Project, der natürlich unfassbar viele naturwissenschaftliche Informationen auch zusammengetragen zu, wie Sie es auch schon angesagt haben, welche Farben wurden benutzt vom Meister und dergleichen. Also das ist, kann man sehr viel tatsächlich heute sehr gut nachvollziehen. Wahrscheinlich gibt es ganz, ganz wenige Künstler, bei denen man ähnlich gut aufgestellt ist, wenn man das auf der naturwissenschaftlichen Ebene hat. Jetzt gibt es ja auch noch die Frage, kann man es aufgrund des Stils zuschreiben, und da tun sich ja viele schwer.
Naja, sagen wir mal so, die Kunstexperten oder Kunsthistoriker bis zum Jahre 86, glaube ich, bis die Abschaffung erfolgte, müssen ja mit Blindheit geschlagen gewesen sein, wenn sie das als Rembrandt anerkannt haben. So wird ja heute manchmal getan. Ne? Wie konnte man das nur als Rembrandt sehen? jetzt sagen die Experten, die meisten, zumindest nicht alle, aber die meisten sagen, es ist kein Rembrandt. Mhm. Auch das ist ja eine Empfindungssache. Die Frage ist, gibt es irgendeine Lösung, die außerhalb von Meinungen von Kunsthistorikern liegen? Wir leben in einer hochtechnisierten Zeit. Mhm. Es gibt Computer, die alles Mögliche können heutzutage.
Auch Hausarbeiten schreiben seit neuestem.
Hausarbeiten, auch meine haben sie nicht geschrieben, sonst wären meine Schulnoten besser gewesen.
Meine auch nicht.
Sehen Sie? Aber da muss man halt alles auch in der Zukunft mal einbeziehen, was da möglich ist. Und am Ende sage ich auch, eine Diskussion um ein solch berühmtes Gemälde schadet ja nicht der Gemäldegalerie und schon gar nicht dem Kaiser-Friedrich-Museumsverein, sondern hilft es. Denn was lieben die Leute am meisten? Es sind Geheimnisse.
Stimmt, ja. Ja.
Wären alle Rätsel gelöst, wäre es vielleicht langweilig. Also so gesehen ist eine Diskussion um dieses Bild, auch gerne auch um andere Bilder, ja, nur hilfreich, um die Leute auch für alte Meister zu begeistern.
Es zeigt vor allem auch, dass es nicht so ganz einfach ist, weil man denkt ja immer, naja, man, das ist doch unterschrieben und dergleichen. Und ne, das ist gerade bei alten Meistern ja nicht immer der Fall, dass die unterschrieben sind, sondern da muss man sich dann über andere
falsch
unterschrieben. Ne? Oder der Meister hat es nur unterschrieben, obwohl es ein Gehilfe gemalt hat oder dergleichen.
Selbst gibt ja verschiedenste Varianten. Ich habe mal eine Zahl gelesen, ich weiß nicht, ob die so richtig sind, so richtig ist, dass auf 30% der anerkannten Rembrandt-Bilder nachgemachte Signaturen stehen. Also okay. Bilder, die akzeptiert sind, aber die Signaturen sind nicht okay. Mhm. Also gibt's auch. Also die Signatur ist natürlich ein Hinweis, sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ich freue mich auch mal, wenn ich ein signiertes Bild erwerbe, aber die Signatur ist am Ende nicht der letzte Beweis.
Ja, wäre aber für einen Laien zumindest, der würde ja sagen, naja, es ist unterschrieben oder es ist nicht unterschrieben, daran macht sich ja vieles fest. Rembrandt zum Beispiel hat ja 4 unterschiedliche Arten, wie er unterschrieben hat. Alleine seine Schreibweise des Namens ist ja nur, wie er ganz am Schluss unterschrieben hat. Genau.
Er hat es geändert, am Anfang hat er mit einem Monogramm angefangen und am Ende mit seinem vollen Vornamen.
Genau.
Er wollte ja so wie Michelangelo und Leonardo am Vornamen erkannt werden.
Ja, und nicht am Nachnamen van Rijn.
Genau, das war schon ein gewisses Selbstbewusstsein, oder? Muss man sagen. Also, wenn man sagt, man muss mich am Vornamen erkennen, weiß ich, wir beide können es wahrscheinlich nicht leisten.
Wahrscheinlich nicht.
Also, der Mann hatte schon, der Junge hätte ich fast gesagt, der hatte schon ein sehr großes Selbstbewusstsein, also damals von Leiden auch in seiner Geburtsstadt nach Amsterdam in die große Metropole ging und auch seinen Weg gemacht hat, bis er dann abgestürzt ist.
Ja. Wenn man auf Rembrandt nochmal ganz anders guckt, dann ist es ja so, die Bilder kosten ein Vermögen, wenn sie mal auf dem Kunstmarkt landen. Also da sprechen wir im Regelfall über satte, zweistellige Millionenbeträge, wenn denn mal eins wirklich kommt. Das sind ja auch Dimensionen, die für einen Museumsankauf fast nicht mehr leistbar sind. Würden Sie da eine gewisse Gefahr sehen für die Zukunft, dass man eigentlich gar keine Rembrandts mehr für öffentliche Sammlungen erwerben kann?
Naja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ich glaube, dass ein Museum in Deutschland es kaum noch leisten kann. Mhm. Also in Berlin, der Kaiser-Friedrich-Museumsverein hat ja gute, sehr gute Bilder erworben. Zuletzt das Bild von Sturm. Mhm,
genau.
Das war im sechsstelligen Bereich. Aber im sieben- oder achtstelligen Bereich wird es natürlich auch für unseren bemühten Verein schwierig werden. Ich weiß nicht, dann müsste man wahrscheinlich auch eine Stadt mobilisieren. Und das ist ja, in Berlin nicht leicht, muss man sagen. Jetzt Leute zu mobilisieren, in die eigene Tasche zu greifen, damit das Museum einen weiteren Rembrandt kriegt. Ich weiß gar nicht, ob es das Ziel ist. Natürlich muss sich die Sammlung immer verändern. Mhm. Ich finde auch als Museumsverein, das ist meine persönliche Meinung, ist der Ankauf, in dem Fall ob Skulptur oder Malerei, ganz egal, wir sind ja für beide Museen zuständig, immer wichtiger oder vorrangiger als eine Ausstellung zu fördern. Mhm. Auch wichtig, ist auch richtig, dass beispielsweise die Donatello-Ausstellung gefördert wurde. Mhm. Aber was Nachhaltigkeit angeht, auch für den Verein, sind natürlich erworbene Kunstwerke schon wichtiger. Eine Ausstellung kommt und geht.
Das stimmt.
Und dann steht im Katalog vielleicht noch drin, wir danken dem Kaiser-Friedrich-Museumsverein, aber ein Werk zu erwerben, das vielleicht auch eine Lücke schließt, obwohl ja beide Häuser sehr gut ausgestattet sind, aber es gibt ja trotzdem Lücken.
Klar.
Das ist denn schon mehr wert.
Auf jeden Fall. Herr Straten, zum Abschluss hätte ich dann noch eine Frage an Sie. Wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nächste Woche, nachdem Sie den Podcast jetzt gehört haben, auf den Weg machen in die Gemäldegalerie, vielleicht auch ins Bode-Museum, aber auf jeden Fall, wenn Sie in die Gemäldegalerie gehen und dann einen Rembrandt anschauen, was würden Sie empfehlen, worauf sollte man denn ganz besonders achten?
Ja gut, Licht und Schatten ist jetzt nicht besonders einfallsreich, muss ich sagen, auf die Mystik, die gerade Rembrandt-Bilder umgibt. Ich überlege gerade, zu welchem Bild ich Besucher schicken würde. Goldhelm natürlich,
gebe ich zu. Wenn auch derzeit Umkreis, ja.
Ja, aber man kann ja dann auch diskutieren. Selbst man kann auch unter Laien ja diskutieren. Diskussionen sind ja nicht verboten, im Gegenteil.
Absolut.
Sie regen ja an zu Kunst. Aber die Hendrikje, also die Frau, die sich so vorbeugt über dieser typisch holländischen halben Tür, und den Prediger Anslo, das ist ein gewaltiges Bild, nicht nur von der Größe her, sondern auch, wie es gemalt ist. Also, und da wäre ich auch gerne bereit, falls sich jemand meine Besserwissereien anhören will, gerne mit dabei sein.
Ja, wir haben ja schon gehört, Sie gehen donnerstags gerne ins Museum. Wenn man Ihnen da über den Weg läuft, kann man ja vielleicht mal fragen, ob Sie gerne was essen. Ja,
zwischen 17 und 18 Uhr, das ist eine gute Zeit, da kann man mich treffen.
Jetzt haben Sie aber sehr viel verraten. Vielleicht komme ich selber drauf zurück.
Herzlich eingeladen.
Ja, vielen Dank, Herr Straten. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Lust haben, sich intensiver mit Rembrandt oder ganz allgemein mit den alten Meistern zu beschäftigen, dann schauen Sie doch gerne in der Berliner Gemäldegalerie oder im Bode-Museum vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, auf Wiederhören.